I think I have the power to end this war. And I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal.
Fabian, was hören wir da?
Das ist Donald Trump in einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago am Dienstagabend. Er sagt, dass er den Krieg in der Ukraine werde beenden. Und er sagt, dass die Ukraine den Krieg vor 3 Jahren gar nicht hätte anfangen sollen. Und das ist doch eine ziemliche Verdrehung von der Tatsache. Es war Russland, das in der Ukraine eingefallen ist. Russland, das schon 2014 von der Ukraine Krim weggenommen hat und die Ukraine damals angegriffen hat und im Osten Gebiet besetzt hat.
Es ist Mittwoch, der 19. Februar 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger». Es freut mich, den Fabian Fellmer zu begrüßen. Er ist unser Korrespondent in Washington, D.C. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom «Tagesanzeiger». Guten Tag, Fabian.
Hallo, Christoph.
Fabian, die Allianz zwischen den Europäern und den USA, das ist eigentlich eine traditionelle Allianz, die besteht seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt ist die Allianz zerrüttet, um es gelinde auszudrücken. Wichtigster Streitpunkt ist die Ukraine, vor allem seit Donald Trump über die Köpfe der Alliierten in Europa hinweg und auch über die Ukraine hinweg mit dem Wladimir Putin will verhandeln. Was will der Trump eigentlich erreichen mit dem?
Ja, aber du hast es gesagt, das Verhältnis ist zerrüttet. Ich glaube, das ist wirklich jetzt, wo Donald Trump quasi noch sagt, die Ukraine hat den Krieg ausgelöst, ist die Zerrüttung wirklich maximal. Also der Trump will jetzt ein möglichst schnelles Ende von dem Krieg. Er will kein amerikanisches Steuergeld mehr ausgeben. Und er hat der Ukraine auch eine Vereinbarung vorgelegt, wo 50% von allen Rohstofferlösen aus der Ukraine direkt in die USA gegangen wären. Das ist eine Erpressung, die härter ist als die Reparationen, die Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg aufgebürdet worden sind. Eigentlich redet er ja jetzt mit einem Verbündeten. Damals war Deutschland besiegte Gegnermacht der USA. Und jetzt will Trump halt, dass die USA keine Sicherheitsgarantien mehr abgeben für die Ukraine, eben keine Investitionen mehr dort. Das sollen jetzt allein die Europäer machen. Und da sieht man jetzt wirklich so eine Art von einem Rückzug aus der Verteidigungsallianz NATO. Einer Verteidigungsallianz, die ja hauptsächlich Europa gegen die Sowjetunion und dann auch gegen Russland abgesichert.
Aber wir haben es am Anfang gehört. Donald Trump beschuldigt jetzt sogar die Ukraine, den Krieg angefangen zu haben. Ist das nicht ziemlich dicke Post, die er da jetzt gerade verteilt?
Ja, genau. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein bei der genauen Formulierung. Er wird wahrscheinlich dann behaupten, das habe er gar nicht so gesagt. Aber Fakt ist, Donald Trump hat eine Geschichte davon, dass er Tatsachen ins Gegenteil verdreht. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er so tut, als ob eigentlich die Ukraine und irgendwie auch Europa und sogar die USA die Schuld sind in dem Krieg in der Ukraine und nicht der Aggressor, der ja Russland ist. Und wir haben ja schon häufig gesehen, wie das bei ihm läuft. Er hat beim Wahlergebnis 2020 gesagt, der Joe Biden hat nicht gewonnen, obwohl der Joe Biden gewonnen hat. Er sagt beim Sturm aufs Kapitol, das sei kein Sturm aufs Kapitol, sondern ein Tag der Liebe. Zur Erinnerung, dort haben die Anhänger von ihm das Parlamentsgebäude gestürmt, um die Wahl von Joe Biden zu verhindern. Und jetzt kommt einfach die gleiche Verdrehung von den Tatsachen, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Und das spielt natürlich voll den Russen in die Hände.
Aber das amerikanische Engagement in und für Europa hat ja immer auch der Sicherheit der USA selber gedient. Sie haben so können den Feind, ursprünglich wie gesagt Sowjetunion, heute Russland, von der eigenen Atlantikküste können fernhalten. Diese Strategie haben die USA übrigens auch in Asien angewendet, also im pazifischen Raum, gegenüber China mit ihrer Präsenz in Südkorea und in Japan. Wieso, Fabian, zerstörte Trump die Beziehung und das ohne Not?
Es gibt mehrere mögliche Antworten darauf. Wir fangen mal mit der Trump-freundlichsten an. Es gibt Leute, die sagen, der Trump hat durchaus recht mit dem, was er da macht. Die Reaktion vom Westen auf den Krieg in der Ukraine hat Russland in die Arme von China getrieben. Das waren Sanktionen, die ganzen Massnahmen gegen Russland. Jetzt ist Russland isoliert, der einzige Freund ist China und eigentlich ist China der grosse Feind der Amerikaner. Und jetzt sollte dem Trump seiner Ansicht nach die Europäer Russland in Schach behalten. Sie sind seiner Meinung nach auch stark genug für das. während die USA dann den Grossfeind China angehen. Eben, das ist die Trump-freundliche Interpretation.
Und was ist denn eine weniger Trump-freundliche Interpretation?
Ja, zweite Möglichkeit ist schon, dass der Trump sich einfach von Europa lossagen will. Er will nicht mehr Verantwortung übernehmen für das Europa. Das ist eine Denkschule, die es in den USA immer schon gegeben hat und immer wieder auch mal aufpoppt und stärker wird. Das wäre so eine Art Monroe-Doktrin, die hat es im 19. Jahrhundert gegeben. Dann haben die USA gesagt, wir wollen den nordamerikanischen Kontinent für uns. Das ist unsere Einflusszone. Und dafür kümmern wir uns nicht um den Rest. Aber ihr Europäer habt auch in den USA nichts zu sagen. Und dann gibt es noch eine andere, weniger Trump-freundliche Antwort, nämlich, dass der Trump den Europäer ganz einfach auf dem Kicker hat. Er ist immer noch hässig über die Behandlung, die er während seiner ersten Amtszeit erfahren hat. Deutschland geht ihm besonders auf die Nerven wegen Nord Stream. Und auf die EU ist er ohnehin nicht gut zu sprechen, weil er halt ein paar Mal hat müssen, zum Beispiel Umweltvorschriften erfüllen mit seinen Golfplätzen in Irland.
Wie bewertest denn du, um zurückzukommen auf den Ukraine-Konflikt, wie bewertest du das Treffen in Riad zwischen den Außenministern von Russland und von den USA?
Ja, das war ein historisches Treffen. Oder? Also man hat ein isoliertes Russland. Während Jahren gibt es keine direkten Treffen mehr, ganz sicher nicht so Gipfel. Und jetzt, innerhalb von der ersten Woche von Donald Trump seiner Amtszeit, treffen sich der Außenminister Marco Rubio auf der amerikanischen Seite und auf der russischen Seite der Außenminister Lavrov. Und man macht da ein grosses Gipfeltreffen schon fast. Und nach dem Treffen macht Marco Rubio auf Freundschaft. Es wird die gute Atmosphäre erwähnt und alles scheint bestens. Es ist plötzlich eine riesige Kehrtwende da gegenüber einem Land, das vor kurzem noch ein Paria war auf der internationalen Ebene.
Der Außenminister der USA, Marco Rubio, redet ja bereits von guten Geschäften, die man machen könnte mit den Russen. Und er hat sich entsprechend geäussert nach dem Treffen in Riad.
Ultimately, the Russian side will be indispensable to this effort. So that process will begin. And then the third is, together with those other two, is beginning to engage in identifying the extraordinary opportunities that exist should this conflict come to an acceptable end, the credible opportunities that exist to partner with the Russians geopolitically on issues of common interest and, frankly, economically on issues that hopefully will be good for the world and will also improve our relations in the long term between these two important countries.
Fabian, was sagt der amerikanische Außenminister Marco Rubio?
Eben, er berichtet da von dem Treffen und redet von unglaublichen Gelegenheiten, die sich jetzt ergeben, zum Partner sein von Russland, geopolitisch bei Sachen, wo wir gemeinsam Interesse haben und dann aber auch wirtschaftlich, weil wir jetzt wieder zusammenarbeiten. Oder wir müssen sehen, da redet der Rubio mit einem Land, wo wieder das Völkerrecht ein anderes Land angegriffen hat, das das andere Land besetzt hält. Wegen dem sind Sanktionen ausgesprochen worden gegen Russland, gegen Lavrov auch persönlich. Jetzt ist keine Rede von diesen Sanktionen, die hat Rubio gar nicht erwähnt. Es ist keine Rede davon, dass Russland irgendwie würde irgendetwas machen und der Rubio redet bereits wieder von unglaublichen Gelegenheiten nach einem ersten Treffen, wo man eigentlich nur mal wollte, überhaupt Kontakt wieder etablieren, die eingeschlafen waren. Das ist wirklich ziemlich unglaublich.
Interessant ist, finde ich vor allem, dass auf der Gegenseite tönt es ganz ähnlich. Lassen wir ihn in ein Interview mit dem russischen Präsidentenberater Kirill Dmitriev.
Well, I think it's very important to build bridges. I think US-Russia relations are very important for the world. Yeah. I think it's very important that US-Russia cooperate together and jointly we can solve problems. I think what we want is good dialogue. Actually, it's US businesses who lost $300 billion from leaving Russia. We had some meetings with Trump team members and all I can say is that they're great problem solvers. And I think President Trump is a great problem solver, and also his team is a team of a great problem solver.
Fabian, was kommuniziert da der Berater von Wladimir Putin, die Kirill Dmitriev?
Aber das ist ein Interview, das vor dem Treffen stattgefunden hat, aber es hat nach dem Treffen genau gleich getönt. Man sagt, die Russen signalisieren den Amerikanern, dass sie zurück sind im Business as usual, sobald der Krieg in der Ukraine zu Ende geht. Und das kann ja nur stattfinden mit einem kompletten Ausverkauf der Ukraine. Nach nur einem Treffen reden die USA und Russland wieder über tolle Geschäftsmöglichkeiten und der russische Berater versucht jetzt da sogar zu sagen, eigentlich sei es nicht Russland, die unter den Sanktionen gelitten haben, sondern eigentlich sind die US-Unternehmen die, die gelitten haben. 300 Milliarden Dollar, sagt er, haben die amerikanischen Geschäfte verloren. Und er lobt Trump und Trumps Team in den höchsten Tönen und sagt, sie seien grossartige Problemlöser. Der Trump sei ein grossartiger Problemlöser. Und dabei ist ja die Lösung von dem Problem, wo jetzt Trump sagt, sie gar so grossartig dabei, ist einfach, dass die Ukraine ausverkauft wird. Jeder vor ihm hat das Problem auch auf die Art können lösen, aber das hätte man nicht wollen, weil der Preis für das viel zu hoch ist.
Ich meine, du hast Sanktionen erwähnt. Jetzt wäre es vermessen zu behaupten, dass sich angesichts von dieser Entwicklung, die jetzt da in Riad weitere Hürden genommen hat, wäre es vermessen zu behaupten, dass sich auch gewisse Leute in der Schweiz dürften freuen, vor allem wenn es um Geschäft geht mit russischen Oligarchen, wenn es darum geht, die riesen Vermögen von diesen Russen zu verwalten.
Ja und nein. Die Schweiz hat viele Sanktionen von der EU übernommen, zuletzt nicht mehr ganz alle. Das deutet darauf hin. Und gleichzeitig, wenn sich die USA jetzt zurückziehen aus dem Ganzen, wird natürlich in der EU der Druck wahnsinnig steigen. Man redet auch, wenn die EU muss die Verteidigung von der Ukraine selber sicherstellen, braucht die EU unglaublich viel Geld. Das steigert den Druck, dass die EU möglicherweise auch würde russische Guthaben beschlagnahmen, die sie bis jetzt nicht so angetastet haben. Und dort gerät die Schweiz nach der Sandwich zwischen den USA und der Europäischen Union. Und ob man sich denn da nicht ein bisschen zu früh freut im Moment, ich glaube, da ist noch ein bisschen früh, um das abwarten. Wir haben ja bis jetzt auch noch keine Angaben dafür, wie denn eigentlich die Ukraine selber wieder aufgebaut wäre und wer das alles zahlen soll. Es war bis jetzt bei diesen Treffen keine Rede gewesen von der Wiedergutmachung von Russland an die Ukraine, an Osteuropa, keine Rede von der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Also wenn man jetzt auch auf Schweizer Seite schon wieder an Geschäft denkt, ist man vielleicht noch ein bisschen früh dran.
Ja, und wenn man sich überlegt, was der Trump gesagt hat, wenn man am Anfang gehört hat, weiss ich nicht, ob die Kriegsverbrechen wirklich aufgearbeitet werden. Wie auch immer, zurück zu den Europäern. Haben sie überhaupt noch etwas zu melden in dieser Beziehung zu den USA? Sie haben sich ja bereits versucht, zusammenzurotten bei dem Krisengipfel in Paris Anfang Woche.
Ja, die Europäer tun sich schwer, oder? Und es ist wieder so einer von diesen Momenten, wo man sich fragt, ob Europa unter Druck irgendwie sich zusammenrauft und einen Schritt weiterkommt in dem schwierigen europäischen Projekt. Oder ob es jetzt das mal der Druck ist, der dann zu einer Schwächung führt. Noch während die Europäer in Paris tagt haben, sind ja die Amerikaner und die Russen bereits nach Riad geflogen. Die Europäer sind jetzt wirklich sehr unter starkem Druck. Sie können zwar viel Geld in ihre Armeen investieren, aber woher dass sie das Geld nehmen wollen, ist nicht so klar. Die industrielle Basis für all die Rüstungsgüter herzustellen, haben sie auch nicht, damit sie die Sicherheit von der Ukraine allein garantieren können. Das heisst, das müssen sie bei den Amerikanern kaufen. Und das ist vermutlich ein weiteres Interesse von Trump, ihnen jetzt einfach mal das Messer auf die Brust zu setzen und sagen, schaut, was ihr machen könnt. Ob er ihnen am Schluss dann noch entgegenkommt, also ob das alles mehr eine Verhandlungsposition ist von Trump oder ob er das alles wirklich ernst meint und die Europäer lassen hängen, ist im Moment noch offen. Es gibt viele verschiedene Interpretationen davon. Ich persönlich bin nicht sehr zuversichtlich für die Europäer.
Jetzt, das Verhältnis zwischen den USA und Europa, das hat immer wieder mal Tiefpunkte erlebt im Laufe der Geschichte. Aber ich glaube, die aktuelle Zerrüttung ist doch ziemlich tiefgehend. Ist die Krise, ist die Zerrüttung irgendwann wieder umkehrbar oder ist das eine historische Zäsur, die wir jetzt gerade im Moment erleben?
Also das geht viel, viel tiefer als das Zerwürfnis, das wir mit dem George W. Bush gehabt, wo die Amerikaner plötzlich nicht mehr wollen French Fries, sondern Freedom Fries sagen. Da sind wir jetzt an einem Punkt, wo die Europäer tatsächlich einfach das Vertrauen in die USA verlieren. Es ist ja theoretisch schon wieder umkehrbar. Trump wird wahrscheinlich nicht ewig Präsident sein. Aber die Frage ist, ob ein Präsident, der nach dem Trump kommt, sehr, sehr viel europafreundlicher wäre. Und ich glaube, das Vertrauen bei den Europäern, dass sie auf die USA zählen können, das hat jetzt wirklich einen schweren Knacks bekommen. Es haben von Bill Clinton bis zum Joe Biden alle US-Präsidenten gesagt, die Europäer müssen selber mehr machen. Aber was Trump jetzt macht, das geht so viel weiter und ist so viel ernster, als die Europäer je vermutet hätten. dass sie sich von dem nicht so schnell werden erholen. Und man hat ja auch den Eindruck, dass Trump wirklich einfach die Europäer verachtet. Also zumindest ist es übergekommen, wo der J.D. Vance, seinen Vizepräsident, an der Sicherheitskonferenz in München geredet hat.
Dann lassen wir doch nochmal in die Rede.
President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. But let me also ask you, how will you even begin to think through the kinds of budgeting questions if we don't know what it is that we are defending in the first place? If you're running in fear of your own voters, there is nothing America can do for you. Nor, for that matter, is there anything that you can do for the American people who elected me and elected President Trump.
Fabian, was sagt der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance in München?
Es hat zwei Teile. Der eine Teil ist ein bisschen weniger kontrovers und der andere Teil hat die Europäer wirklich tief verletzt. Also das eine ist, er sagt, die Europäer müssen mehr Geld ausgeben für ihre Sicherheit. Das haben die Europäer auch gewusst. Und das andere ist dann aber, er sagt den Europäern, sie wissen ja eigentlich gar nicht, für was dass sie das Geld ausgeben. Sie wissen ja gar nicht, für was dass sie kämpfen. Sie sind nur gegen Russland, aber sie tagen die Demokratie in den eigenen Reihen nicht hochhalten, sie tagen Wähler unterdrücken, sie tagen Meinungen unterdrücken. Und wenn die Europäer sich so tagen verhalten, gäbe es nichts, was Amerika für sie machen kann. Und es gäbe auch nichts, was sie für Amerika keine machen. Also mit anderen Worten, wenn ihr nicht rechte Parteien an die Macht lasst in Europa, dann gibt es keine partnerschaftliche Beziehung mehr zu den USA. Und das ist natürlich im höchsten Grad unfair. Selbstverständlich wissen die Europäer, für was sie kämpfen. Selbstverständlich sind die europäischen Länder, Demokratien, zum Teil ein bisschen weniger perfekt, zum Teil ein bisschen perfekter, genau wie die USA selber auch, abgesehen davon. Und die EU ist in vielen Bereichen den USA weit voraus und deutlich moderner als die USA. Und da hat der Vance wirklich einen Spaltkeil getrieben in die Allianz, wo man sich schon fragt, eben, wie tief überhaupt die Verachtung bei der amerikanischen Elite gegenüber Europa geht.
Es scheint sogar, dass der Trump und sein Vize, der J.D. Vance, ein neues Filmbild gefunden haben. Und das sage ich wirklich Europa. Ich meine, vor ein paar Jahren war das undenkbar gewesen. Wieso pulverisiert der Trump die transatlantische Allianz?
Der Trump hasst die Europäer, aber hinzu kommen nachher noch Geschäftsanliegen oder geschäftliche Interessen. Die Europäer haben ein Wettbewerbsrecht mit Cent, also die EU vor allem. Und sie scheuchen sich nicht, US-Konzerne hart anzulängen. Also wir haben Milliardenbussen und Steuernachzahlungen gesehen gegen Apple, gegen Amazon, gegen Facebook. X-Plattform von Elon Musk wird immer wieder kritisiert, weil sie Hassbotschaften verbreitet. Und der Trump gibt jetzt den Europäern Tarif durch. Entweder spielen sie nach seinen Regeln oder sie werden sehr, sehr, sehr hart angefasst von ihm. Und sie sollen gefälligst die amerikanischen Konzerne in Ruhe lassen. Dazu muss man auch sehen, oder? Die EU ist die zweitgrößte Volkswirtschaft auf der Welt, gerade hinter den USA. Eigentlich profitieren die beiden, wenn sie zusammenarbeiten. Aber der Trump hat eben das Gefühl, die Europäer profitieren mehr als die USA.
Zum Schluss würde ich zurückkommen auf die sogenannte Fellmann-Skala, die wir bei unserem letzten gemeinsamen Podcast vorgestellt haben. Die Skala geht von 1 bis 10 und misst im Prinzip die Disruptionskraft von Donald Trump. Was für einen Wert erreicht der Trump mit seiner Politik gegenüber Europa auf dieser Fellmann-Skala, Fabian?
Die Fellmann-Skala hat mir also recht viele Rückmeldungen eingebracht. Alle positiv. Man hat Freude an dem. Darum ist gut, dass wir sie weiterführen. Vielleicht können wir sie dann mal verfeinern zum Fellmann-Münger-Koeffizient.
Ich habe da keinen Anspruch drauf. Ist alles gut.
Also eben, zur Erinnerung, die Skala ist von 1 bis 10 gegangen. 1 ist alles so wie bisher. 10 ist komplette Disruption. Und im Verhältnis zu Europa erreichte Donald Trump eine glatte 11 maximal und darüber hinaus.
Wir sprengen die Skala so gerne heute und ich erinnere daran, letztes Mal, wo wir haben das hier schon bewertet, das Verhältnis zu Europa, da sind wir noch ganz tief gewesen, bei 2-3 oder irgendwie, da hat er sich noch nicht so geäussert zu dem. Aber eben nur 2-3 Wochen später leben wir fast in einer anderen Welt. 11 finde ich eine gute Schätzung, ich hätte mindestens das auch gesagt. Vorerst besten Dank, Fabian, für die Einschätzung. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Hugo Singer aus Neftenbach. Der Hugo Singer fragt sich seit längerem, vor allem seit der Drohung von Trump gegen Panama und was Grönland betrifft, welche Rolle denn eigentlich die amerikanischen Streitkräfte in dieser ganzen Geschichte könnten spielen. Fabian, kannst du uns da weiterhelfen?
Sehr grosse Frage. Wir versuchen sie mal ein bisschen einzugrenzen. Also, zuerst mal, sie ist sehr berechtigt. Donald Trump ist mehrfach danach gefragt worden, ob er dann auch würde Truppen schicken nach Panama, nach Grönland. Und in beiden Fällen hätte er das nicht ausschliessen wollen. Vielleicht aber zuerst mal, also, wenn es um eine Kriegserklärung ginge, dann würde Trump für das Zustimmung vom Kongress brauchen. Aber er hat natürlich als Oberbefehlshaber der Armee, als US-Präsident, hat er die Möglichkeit, eine ganze Menge von Operationen anzuordnen, die noch weit unter der Kriegsschwelle sind und keine offizielle Kriegserklärung brauchen. Das hat es ja auch im Vietnamkrieg nie gegeben. Und es gibt durchaus serige Operationen, die dann auch den Kriegsfall auslösen können und den Kongress quasi zwingen, ihm die Kriegserklärung zu ermöglichen. Trump könnte natürlich aber auch probieren, illegale Befehle zu erteilen. Und die müsste die Armee zwar verweigern, alle Armeeangehörigen leisten den Schwur auf die Verfassung und auf die Einhaltung der Gesetze, aber es ist leider, und ich glaube fast nicht, dass ich das jetzt laut ausspreche, nicht ausgeschlossen, dass die Armee solche illegale Befehle doch erfüllt, weil Donald Trump ein Meister drin ist, irgendwelche pseudolegale Rechtfertigungen zu finden für das, was er macht. Das sieht man im Moment bei seinem Wirken in der Verwaltung in Washington. Die Sachlage ist dann noch etwas anders in Panama als in Grönland. Die USA haben einen Staatsvertrag mit Panama. Der geht zurück auf die Zeit, wo die USA den Kanal gebaut haben und zuerst selber betrieben haben und dann aber Panama übergeben haben. Der Staatsvertrag gibt den USA das Recht, militärisch einzugreifen, wenn die Neutralität im Betrieb von dem Kanal nicht gewährleistet ist. Und die Neutralität stellt Trump bereits in Frage.
Also verstehe ich das richtig? Das heisst, dass in dieser Panama-Frage, die Trump ja erst aufgebracht hat, wäre es nicht besonders schwierig, Streitkräfte einzusetzen. Zum Beispiel, stellen wir jetzt einfach mal vor, jeden Flugzeugträger auf beiden Seiten von dem Kanal, vor die Mündung an, im Atlantik rein, im Pazifik rein, und dann könnte ich kontrollieren, welche Schiffe durch den Kanal durchgehen.
Ja, genau. Also das könnte jetzt ohnehin. Sie könnten sich internationale Gewässer postieren. Aber Panama hat keine Armee. Also insofern militärisch wäre der Fall ziemlich klar. Die USA haben wahrscheinlich die mächtigste Armee im Moment auf der Welt. Es hat da schon allerlei Überlegungen gegeben, also was der Trump da wirklich könnte damit bewirken. Die Panamerinnen und Panamer würden sich bestimmt wehren gegen eine Besetzung durch die Amerikaner. Und es wohnen 20'000 Amerikaner im Land. Ihre Sicherheit wäre sicher nicht gewährleistet. Ich glaube, es geht ja letztlich den USA und dem Trump nicht darum, tatsächlich die Armee nach Panama zu schicken oder in den Kanal zu schicken, sondern vor allem Druck aufzusetzen. Aber auch das ist wieder eine ziemlich schlimme Art. Oder? Wir haben vorher bei der Ukraine davon geredet. Panama ist ja kein verfeindeter Staat, sondern eigentlich ein verbündeter Staat. Und nur schon die Überlegung, dort vor und hinter einen Flugzeugträger herzutun, wäre unter dem Joe Biden und vielen anderen US-Präsidenten absolut undenkbar gewesen.
Aber wieso löst denn der Trump die Krisen aus und das ohne Not?
Sagt er, ist innenpolitisch, er will Stärke beweisen, das macht er ja auf allen Ebenen. Das ist bei jeder von seinen außenpolitischen Aktionen eine Komponente. Das Zweite ist tatsächlich der Kanal selber. Chinesische Firmen betreiben Häfen an den Endpunkt vom Kanal. Und da wären dann deine Flugzeugträger.
Und da könnten dann Spiel,
genau, da könnten dann deine Flugzeugträger ins Spiel kommen. Trump befürchtet, dass China zu viel Einfluss auf den Kanal könnte überkommen. Und das hat durchaus eine Begründung, insofern als 40% der US-Importe durchkommen. Auch für die US-Navy ist der Kanal bedeutend. Das heisst, das ist wirklich für die USA von strategischer Bedeutung, der Panama-Kanal. Allerdings eben die ganze Kraftmeierei. Also Panama hat schon signalisiert, sie werden den USA entgegenkommen. Es ist ja nicht so, dass man mit denen nicht eine Lösung finden würde, auf friedfertige, normale Art.
Wir haben auch Grönland erwähnt am Anfang in dieser Frage. Was ist dort für ein Szenario denkbar?
Ja, in Grönland geht es um Trump vermutlich um die Kontrolle von der Arktis. Das Eismeer ist am Schmelzen, da wäre die neue Schiffswege frei. Das ist die schnellste Route für Russland und China nach Europa und dann auch in die USA. Und dann spielen die Rohstoffe eine Rolle, die es in Grönland zu finden gibt. Das wäre ziemlich ein anderer Fall als in Panama. Oder würde Trump dort Soldaten hinschicken, wäre das völkerrechtlich nicht denkbar. Das wäre verboten. Bei Panama gibt es hingegen ja eben einen Staatsvertrag. wenn in Grönland die amerikanischen Truppen dürfen aufmarschieren, müsste entweder Dänemark das verlangen, das ist eher zu bezweifeln, oder Grönland müsste irgendwie die Unabhängigkeit erklären und sich dann unter amerikanischen Schutz stellen. Auch das, beides ist bis jetzt noch schwer vorstellbar. Aber es hat sich schon viel geändert in den paar Wochen, seit Donald Trump an der Macht ist.
Vor allem Sachen, die wir uns eigentlich nicht können vorstellen können, sind dann doch eingetroffen. Fabian, danke vielmals für die ausführliche Erklärung auf die Frage von Hugo Singer aus Neftenbach. Falls Sie auch Fragen haben, schreiben Sie uns bitte, das freut uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Danke vielmals, Fabian, besten Dank und tschüss nach Washington.
Ciao, Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, am Bund, der Berner Zeitung, der Baz und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse. In einer Woche unterhalte ich mich dann hier mit der Tina Kempin-Reuter aus Alabama. Am Mikrofon in Washington D.C. war der Fabian Fellmann. Für die Produktion verantwortlich ist heute Laura Bachmann. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.